Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Giftmüll heißt kurz und knapp ein Rechercheprojekt des Deutschlandradios. Korrespondenten haben sich dafür auf die Spuren der Chemieabfälle begeben. Und es sind nicht nur die Sünden der Vergangenheit, die Spuren hinterlassen, auch unser heutiger Konsum. Beispiel Kunststoff. Das Material der 1000 Möglichkeiten. Kunststoff hilft, Energie und Rohstoffe einzusparen. Brücken, Dämmmaterialien, Knochenersatz, die Zutaten bestimmen die Eigenschaften. Nichts scheint unmöglich für Forschung und Industrie. Bis auf die Lösung des Müllproblems. Deponiert, verbrannt, recycelt, in Wind und Wasser verstreut, hinterlässt Plastik giftige und tödliche Spuren. Verbraucher können ihren Kunststoffkonsum reduzieren, um Müll zu vermeiden. Was kann die Industrie tun, damit der Müll von morgen weniger wird? Anke Petermann hat nachgefragt beim weltgrößten Chemiekonzern BASF, Produzent von Kunststoffen wie Polyurethan, Basis für Hart- und Weichschaumstoffe.
Man fühlt, dass man mit deutlich weniger Energieaufwand läuft.
Möglich macht das die Sportschuhsohle aus thermoplastischem Polyurethan von BASF, verspricht die Werbung. Der weltgrößte Chemiekonzern ist stolz auf seine Innovation namens Infinergy. Sie soll Anfängern Flügel verleihen und Profis Marathonsiege sichern.
Das ist verlustfreies Laufen.
Doch ganz ohne Verluste geht das nicht. Der Kultkunststoff mit der Supersohle erzeugt Abrieb, selbst wenn BASF die besondere Beständigkeit lobt. Ganz vorn beim schädlichen Plastikstaub rangieren allerdings nicht Schuhsohlen, sondern der Reifenabrieb. Auch Kunstrasenkörnchen werden verschleppt. Baustellen und Bauschutt verursachen ebenfalls Mikroplastikemissionen. Und bald schon dürfte die BASF Hightech-Sohle auf dem Müllberg von morgen landen. Dafür sorgen immer kürzere Verbrauchszyklen, auch beim Auto und beim Hausbau samt Inneneinrichtung. Und dann? Bei der Produktion zählt vor allem Funktionalität. Die Frage nach der Wiederverwertbarkeit gibt BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller als rhetorische zurück.
Viele von diesen Produkten sind natürlich teilweise auch in Einmalverwendung. Zum Beispiel, wie machen Sie das, wenn Sie einen Bauschaum haben an einem Gebäude? Wollen Sie den von der Fassade wieder abkratzen und recyceln? Also das sind nicht immer ganz so einfache Themen, wie es zum Beispiel bei eher Verpackungen ist.
Der Chemiekonzern wirbt damit, dass Polyurethan in Dächern, an Wänden und in Fußböden durch schlankere Konstruktionsmöglichkeiten Wohnraumgewinn ermöglicht. Ideen zum Trennen und Recyceln beim Rückbau? Vorerst noch Fehlanzeige. Detailfragen zum Thema Polyurethan will BASF derzeit nicht beantworten. Rangieren die Wiederverwertbarkeit nach Gebrauch und die Frage nach dem geeigneten Design dafür bei der Forschung und Entwicklung ganz am Ende? Umweltverbände kritisieren jedenfalls, dass die Industrie mit Verweis auf Geschäftsgeheimnisse nicht preisgibt, welche schädlichen Weichmacher und Stabilisatoren die Recyclingfähigkeit von Kunststoffen behindern. Dirk Föste und Andreas Kicherer sind bei BASF für Nachhaltigkeit zuständig. Ihre Argumentation?
Nur zu sagen, lassen sich Produkte einfach und besser recyclieren, wäre zu kurz gesprungen. Man muss es in der Gesamtheit betrachten.
Die meisten Anforderungen an Kunststoffe sind natürlich in der Nutzenphase. Wenn sie im Auto sind, müssen sie langlebig sein, die müssen UV-stabil sein, die müssen leichtgewichtig sein, damit das Auto leicht wird. Sie müssen bei Häusern gut dämmen, müssen lange halten. Die ganzen Additive sind ja nicht in dem Sinne schädlich, sondern sie haben einen bestimmten Zweck in der Nutzenphase, damit das Produkt halt dann auch so lange hält. Es kann natürlich sein, dass das eine mechanische Recycling teilweise entgegensteht. Das ist richtig, wenn Sie die jetzt aber rausnehmen würden vorher, dann hätten Sie in der Nutzenphase was Schlechteres.
Der Rückstoßeffekt der Laufschuhe mag wie beschworen hervorragend sein. Die Optik der Automittelkonsole aus Polyurethan bestechend. Doch am Ende des Lebenszyklus werden diese Kunststoffe zum größten Teil verbrannt, thermisch verwertet, nennt es die Industrie. In Deutschland vorschriftsmäßig, anderswo in der Welt nicht unbedingt. Der Umweltwissenschaftler Andreas Gies kritisiert:
Wir sind nicht in der Lage, Technologien anzubieten, die zum Beispiel auch Ländern, die sich in der Entwicklung befinden, ermöglichen, Kunststoffe wieder zurückzuholen. Das heißt, wir leben hier in einem Schlaraffenland, versorgen aber die Welt mit Problemen.
Im Pilotversuch speist BASF in den sogenannten Dampfspalter am Standort Ludwigshafen ein Öl ein, das eine Firma in Spanien aus Verpackungsabfällen zurückgewinnt, bei Temperaturen bis 700 Grad. Noch ersetzt dieses Pyrolyseöl in der Basischemikalienproduktion nur verschwindend geringe Anteile von fossilem Rohbenzin. Und das Bundesumweltministerium erkennt das Verfahren nicht als Recycling an. Denn der Kunststoff bleibt nicht erhalten, sondern wird in Rohstoffe zurückverwandelt. Um Plastikmüll spürbar zu reduzieren, fordert Andreas Gies, bis zur Pensionierung Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, eine Plastiksteuer.
Vorgeschlagen von der Europäischen Kommission. Abgelehnt von der deutschen Regierung. Abgelehnt von der deutschen Umweltministerin.
Und, kaum verwunderlich, auch von der europäischen Kunststoffbranche. BASF-Vorstandschef Bruder Müller räumt allerdings ein.
Wenn man die Problematik der Verschmutzung der Ozeane ansieht, dann müssen wir das angehen. Dass natürlich ein Chemieunternehmen auch Produkte verkaufen will, ist auch klar. Aber das muss nicht immer nur in der Menge gehen, sondern das kann durchaus auch in Innovation, in besseren Produkten gehen. Und ich glaube, ein Thema der BASF war auch schon immer mehr mit weniger. Und das wird dann vielleicht auch zu Kunststoffen führen, die ein ganz anderes Profil haben, noch, sagen wir mal, viel leistungsfähiger sind, damit vielleicht auch einen besseren Preis haben. Damit kann auch eine BASF wachsen.
Dass die gesamte Branche ihr schmutziges Problem angeht, will sie mit der Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt zeigen. Rund 30 Konzerne neben den deutschen Kunststoffherstellern BASF und Covestro, auch der Konsumgüterproduzent Henkel, haben diese globale Alliance to End Plastic Waste, kurz AEPW, geschmiedet. Das Firmennetz will das unkontrollierte Entsorgen von Kunststoffen stoppen und bis 2024 1,5 Milliarden Dollar investieren, hauptsächlich in Afrika und Südostasien, den fernen Hotspots der Plastikverschmutzung. Dort will die Allianz Städten und Regierungen helfen, Abfall besser zu erfassen, zu sortieren und zu entsorgen. Und wenn schon nicht zu recyceln, dann wenigstens als Brennstoff zu nutzen. Wichtig dabei, so Dirk Föste von BASF,
die Zusammenarbeit über Wertschöpfungsketten hinaus innerhalb der Industrie. Denn um ganz einfach bei Kreislaufwirtschaft den Kreislauf herzustellen, müssen alle irgendwie zusammenarbeiten.
Bewundernswertes Engagement oder Greenwashing aus Sorge ums angekratzte Kunststoffimage? Der Umweltwissenschaftler Andreas Gies zeigt sich wenig beeindruckt.
Seit Jahren wirbt die deutsche und die europäische chemische Industrie mit dem Slogan Responsible Care, verantwortlich für die Produkte zu sorgen. Und jetzt fangen sie an, mit einer globalen Initiative verantwortlich für ihre Produkte zu sorgen? Der Hit von vor 20 Jahren? Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf.
Mit der Energie, mit der ich in den Boden eigentlich reingehe, mit der stoße ich mich auch genauso wieder ab.
Von der unendlichen Energie fürs Produktdesign findet Rolf Buschmann, Abfallexperte beim Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, lasse sich etwas abzweigen für die Anstrengung,
die Materialien eindeutiger zu machen und relativ gut recycelbare Materialien zu verwenden.
In lösbaren Verbünden, außerdem sortenrein, mit sauberen, transparenten Rezepturen, so jedenfalls der Traum vom ökologischen Design.
Die ehemaligen Farbwerke Höchst waren einst das drittgrößte Chemieunternehmen Deutschlands. Ein Jahrhundert lang wurden die Chemieabfälle einfach in den Main abgelassen. Als das in den 1960er Jahren verboten wurde, verschwand der Müll auf Deponien. Eine dieser großen Deponien ist in Limburg an der Lahn im Westerwald. Das Problem: die Deponie ist nicht zum Grundwasser hin abgedichtet. Und die giftige Hinterlassenschaft von Höchst damit eine latente Gefahr für die Trinkwasserreserven in der Region. Ludger Fittkau hat erkundet, wie man mit den Risiken umgeht.
Ein grasbedeckter künstlicher Hügel im Westerwaldort Offheim, einem Ortsteil der Stadt Limburg an der Lahn. Am Rande des Hügels sind Edelstahltanks aufgebaut. In sie läuft über Schächte das Sickerwasser, das hier im Hügel abgefangen wird. Dieses Wasser darf nämlich nicht in die umliegenden Bäche gelangen, denn unter der Grasabdeckung des Hügels befindet sich eine große Giftmülldeponie. Hierhin wurde in den Jahren 1967 bis 1985 rund 1,5 Millionen Tonnen Chemieabfall transportiert, vor allem aus der Produktion der damaligen Farbwerke Höchst in Frankfurt am Main. Deshalb wird die Deponie auch heute noch im Industriepark Höchst in der Mainmetropole verwaltet. Der Geologe Horst Herzog ist dafür zuständig.
Es gab eine Zeit, in der Sonderabfälle aus chemischen Produktionen eben nicht verbrannt werden konnten. ich sag mal, eine solche Sonderabfallverbrennungsanlage ist beispielsweise hier im Industriepark Höchst Anfang der 70er Jahre, 72, 73 gebaut worden. Und bevor diese Abfallverbrennungsanlagen in Betrieb gegangen sind, gab es keine Möglichkeit, Sonderabfälle, letztendlich alle Abfälle aus einem chemischen Prozess thermisch umzusetzen. Das heißt, die mussten abgelagert werden.
Das Problem des Giftmüllberges in der Hügellandschaft des Westerwaldes, die Deponie, hat keine künstliche Basisabdichtung. Das bedeutet, es besteht jederzeit die Gefahr, dass Giftstoffe aus der Deponie ins Grundwasser gelangen können. Bisher sei das nicht geschehen, betont Horst Herzog vom Deponiebetreiber. Die zuständige Aufsichtsbehörde des Regierungspräsidium Gießen bestätigt dies dem Deutschlandfunk auf Anfrage schriftlich.
Im Abstrom der oben genannten Deponie wurden im Grundwasser bisher keine sanierungsbedürftigen Belastungen des Grundwassers festgestellt.
Ein wenig anders liest sich jedoch das Gutachten, das die Hochtief AG 2016 im Auftrag des Deponiebetreibers von Limburg-Offheim erstellt hat. Auf Seite 13 ist zu lesen:
Andererseits wurde festgestellt, dass das Grundwasser in der unmittelbaren Umgebung der Deponie belastet ist.
Seit 1986 seien deshalb Deponie-Sickerwasser-Drainagen angelegt worden. Gleichzeitig sei die Oberfläche des Giftmüllhügels abgedichtet worden, so die Hochtiefgutachter. Damit
begannen die Grundwasserkontaminationen ab 1986 zurückzugehen. Nur im tertiären Grundwasserleiter im Bereich der Talaue zeigten sich noch Zuwächse.
Einig sind sich Behörden und Gutachter, dass aktuell keine Gefahr für die Trinkwasserentnahme im Dorf Elz westlich der Deponie bestehe. Doch auch der Geologe Horst Herzog vom Deponiebetreiber im Chemiepark Frankfurt-Höchst rät zu großer Wachsamkeit.
Das Wesentliche bei einer Altdeponie ist eigentlich die Gewissheit, dass von dieser Deponie keine Belastung ausgeht. Das kann ich natürlich vorhersagen, das kann ich berechnen. Letztendlich haben wir es aber wahrscheinlich alle gerne, ich zumindest, wenn ich die Hand drauflegen kann, dass es wirklich so ist. Und letztendlich kann ich das ja nur durchführen, indem ich zum Beispiel diese Deponien regelmäßig einer Oberflächenbeprobung unterziehe, um festzustellen, setzt die sich in einer Art und Weise, die unnatürlich wäre, indem ich im Umfeld mir das Grundwasser in den unterschiedlichen Grundwasserstockwerken anschaue und feststelle, gibt es irgendwelche Stoffe, die darauf hindeuten, dass es eine Verbindung zur Deponie gibt.
Wie wichtig es ist zu verhindern, dass Giftstoffe aus der Deponie Limburg-Offheim in tiefere Grundwasserspeicher gelangen, zeigt das Beispiel Südbaden. Axel Meyer vom Bund Umwelt und Naturschutz in Deutschland, kurz BUND in Freiburg, beschäftigt sich schon seit langem mit der Belastung des Grundwassers der Region durch Salzbergwerke und Giftmüllaltlasten.
Wir am Oberrhein haben theoretisch einen großen Schatz. Zwischen Schwarzwald und Vogesen haben wir eines der größten Grundwasserreservoirs Europas. Und wir erleben in der Realität, dass dieses Grundwasserreservoir immer weniger nutzbar ist für den Menschen. Wir haben diese Giftmüllprobleme, wir haben Nitratprobleme, wir haben Gifte aus der Landwirtschaft. Das heißt also, wir sitzen auf einem der größten Trinkwasserreservoirs Europas, haben aber immer weniger Möglichkeiten, dieses Wasser auch für den Menschen zu nutzen.
Letztendlich würde erst ein vollständiges Abtragen des künstlichen Hügels in Limburg-Offheim mit anschließender Verbrennung der Giftstoffe in modernen Sondermüllverbrennungsanlagen die latente Gefahr für das Grundwasser im Westerwald beseitigen. Doch das würde rund 3 Milliarden Euro kosten, hat der Deponiebetreiber errechnet. Geologe Horst Herzog.
Dann ist das wirklich sehr, sehr viel Geld. Und wenn ich mir überlege, dass wir letztendlich nur Material von einer Stelle zu einer anderen über eine Verbrennungsanlage fahren, dann macht das aus unserer Sicht keinen Sinn.
Der Sondermüll bleibt, die Unsicherheit und ein Restrisiko auch. Eine Recherche von Ludger Fittkau.